ever I saw your face.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören Radar Radio Darmstadt auf UKW 104,3. Das monatliche Magazin Darmstadt Interkulturell am ersten Freitag im Monat. Ich berichte von meinen Eindrücken zur Immigrations- und Integrationssituation in New York City. Eins ist uns sehr klar geworden. Es gibt keine Region der Welt mehr, die einigermaßen ihr Auskommen hat, in die nicht Menschen aus den Regionen der Welt hineindrängen, in denen es eben kein Auskommen gibt. Die Welt ist zu global geworden, um noch Regionen zu haben, die nicht von diesem Phänomen erfasst sind. Überall, wo es möglich ist, einigermaßen ein Leben zu gestalten, überall dorthin kommen Menschen aus eben Regionen, in denen man es aussichtslos ist, ein Leben zu gestalten, um hier ein Auskommen auch erwirtschaften zu können. Für ihre Familien, für sich selbst. Dabei stoßen sie natürlich auf sehr unterschiedliche Rechtssysteme und Gesellschaften. In unserer Gesellschaft macht es zum Beispiel ein großes Problem, wenn immer mehr Menschen aus muslimischen Ländern einwandern. Das scheint in Amerika, in den USA, weiter kein Problem zu sein. USA hat eher das Problem, dass im Moment etwa 5% der Bevölkerung Menschen sind, die keine Aufenthaltserlaubnis haben, die also illegal über die Grenzen ins Land gekommen sind und dort ihr Leben, so gut es ging, aufgebaut haben. Das ging in früherer Zeit besser als heute, auch jetzt, weil die Zahlen eben gerade auch aus Mexiko immer größer geworden sind. Deshalb wird auch jetzt in New York immer mehr restriktiv gehandelt und immer mehr versucht, die Einwanderung einzudämmen. Aber es ist ja durchaus vergleichbar mit den großen Einwanderungswellen in die USA, die aus Europa kamen, zum Beispiel auch aus Deutschland. Millionen von Menschen sind im 19. Jahrhundert aus Deutschland in die USA eingewandert. Es gab ganze Städte, die praktisch nur Deutsch gesprochen haben. Wir würden das hier heute Parallelgesellschaften nennen, die auch nur ihre deutsche Kultur gepflegt haben. Reste davon gibt es ja noch heute. Das sind zum Beispiel die mennonitischen Siedlungen in Pennsylvania oder auch die sogenannten Amish People, die heute noch ein sehr antiquiertes Deutsch sprechen, schwer verständlich für uns, aber ganz deutlich deutsche Dialekte, die sie vor über 200 Jahren zum Teil mit nach Amerika gebracht haben. Amish People, Mennoniten führen bis heute ein Leben abseits der normalen Gesellschaft. Man würde sie bei uns eben eine Parallelgesellschaft nennen, aber damit können Amerikaner offenbar recht gut leben. Sie leben auch mit sehr unterschiedlichen Rechtssystemen. Es gibt eine Bundesgesetzgebung natürlich, es gibt eine Landesgesetzgebung und es gibt entsprechende Ausführungsverordnungen auf Stadtebene. Und diese drei Ebenen müssen nicht unbedingt parallel zueinander stehen. Die Idee, dass Bundesrecht Landesrecht bricht, ist nicht unbedingt eine Idee, die in den USA komplett umgesetzt ist. Also es kann durchaus sein, dass es Landesgesetze und Verwaltungsvorschriften auf Stadtebene gibt, die Bundesgesetzen vielleicht nicht widersprechen, aber doch eine ganz andere Sprache sprechen. Etwa bei der Einwanderung von Flüchtlingen ohne Aufenthaltsstatus. Wenn die Bundesebene darauf besteht, dass diese Menschen auch wie bei uns gemeldet werden und dass es dann auch Abschiebeverfahren geben soll, so muss das nicht unbedingt auf Landes- und Stadtebene diese Haltung geteilt werden. Da gibt es durchaus auf Landes- und Stadtebene Fonds und Unterstützungsprogramme, um diesen Menschen zu helfen und ihnen mindestens teilweise ein Leben zu sichern. Das wird dann unter anderem begründet damit, dass etwa im Gesundheitswesen man diese Menschen nicht außen vor lassen kann, weil dies dann unter Umständen zu einem Gesundheitsproblem und zu einer Bedrohung, gesundheitlichen Bedrohung für die Gesamtbevölkerung werden könne. Oder eine andere interessante Haltung ist die, dass die Kinder von illegal Eingewanderten nicht dafür verhaftet werden können und haftbar gemacht werden können für das, was ihre Eltern getan haben. Das heißt, es ist durchaus möglich für Kinder, und sie sind ja dann auch Amerikaner, wenn sie in den USA geboren sind, dann besteht sowieso kein Problem. Wenn aber die Kinder nicht in den USA geboren sind, dann sind sie eben auch eingewanderte Kinder, Ausländer. Aber auch ihnen stehen staatliche und städtische Programme, zum Beispiel der Bildung, zur Verfügung. Unterstützung, um die Gelder, Schulgelder zu zahlen, um Stipendien zu erhalten. Alles das ist in den USA für die Kinder auch von illegal Eingewanderten möglich, während, wie wir ja hier in Hessen wissen, noch nicht einmal eine grundsätzliche Beschulung ermöglicht wird. Andererseits haben unsere amerikanischen Gesprächspartner groß die Augen aufgemacht, als wir ihnen berichteten, dass bei uns ein Kind, ein deutsches Kind oder ein Kind mit Aufenthaltsstatus, mit Aufenthaltserlaubnis, ein Recht auf seine Eltern hat. Das heißt, wenn ein Elternteil keine Aufenthaltserlaubnis hatte, dann wird dieser Elternteil spätestens dann, wenn er ein Kind hat von einem Partner mit Aufenthaltserlaubnis und somit das Kind auch Aufenthaltserlaubnis hat, so wird dann auch dieser Elternteil, der bisher keine Aufenthaltserlaubnis hatte, eine solche bekommen, weil eben das Kind ein Recht auf seine und auf beide Eltern hat. Dieses Recht gibt es so in den USA nicht. Da kann es schon passieren, dass die Kinder zwar, weil sie etwa in Amerika geboren sind oder weil sie in anderer Weise einen verfestigten Aufenthaltsstatus erhalten haben, dann möglicherweise alleine oder mit einem Elternteil dastehen, weil der andere Elternteil abgeschoben worden ist. Das gibt es im Einzelfall in Deutschland auch, aber in Amerika gibt es offenbar überhaupt nicht die Möglichkeit, dass von einem aufenthaltsberechtigten Kind eine Aufenthaltserlaubnis für den Elternteil abgeleitet werden könnte.
There are places I'll remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more.
14 Millionen Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis. So gut wie alle aus lateinamerikanischen Ländern. Der Löwenanteil aus Mexiko. 5% der Bevölkerung. Fast in jeder Familie, die aus Lateinamerika kommt, gibt es irgendjemand, der ohne Aufenthaltserlaubnis über die Grenze in die USA gekommen ist. Deshalb hat auch bei den Vorwahlen im republikanischen Lager, in der republikanischen Partei, der Kandidat überlebt, McCain, der am wenigsten diese illegalen Einwanderer zu seinem Wahlkampfthema gemacht hat. Alle anderen, Giuliani, Huckabee und Romney, die sich gegenseitig überboten haben in Verschärfung der Einwanderungsgesetze, sind praktisch sogar bei den republikanischen, also bei den konservativen Wählern durchgefallen. Wie wir ja in den Vorwahlen gesehen haben, haben die Republikaner einen relativ großen Anteil lateinamerikanischer Wähler hinter sich. Niemand will seine Mutter oder seine Großmutter abgeschoben sehen. Und es ist auch in Amerika nicht unbedingt eine Einwanderung, die dann Sozialhilfe, sozialen Netzwerken, die Sozialhilfe braucht. Denn in Amerika ist auch für Menschen mit Aufenthaltserlaubnis, sogar für Amerikaner, das soziale Netz recht dünn mit großen Maschen gestrickt. Aber es gibt in Amerika umso mehr Möglichkeiten, selbst Geld zu verdienen, und zwar nicht nur durch, was wir Schwarzarbeit nennen, also durch nicht erlaubte Tätigkeiten. Bis vor kurzem konnte man im Staat New York zum Beispiel, auch ohne eine Aufenthaltserlaubnis zu besitzen, einen Führerschein machen. Das war eine große Erleichterung, um einen Lebensunterhalt aufzubauen. Außerdem war ein Führerschein oder ist ein Führerschein in den USA praktisch so etwas wie ein Ausweis. Wenn man also irgendwo nach seinen Daten gefragt wird, sich ausweisen muss, zeigt man einfach seinen Führerschein vor und hat sich damit, wie bei uns mit dem Personalausweis, ausgewiesen. Das geht so weit, dass die lokale, also die städtische Polizei, keine Befugnis hat, einen Menschen nach seinem Aufenthaltsstatus zu fragen. Also ein Polizist in New York City oder im Staat New York, der einen Menschen auffordert, sich auszuweisen, muss mit dem Führerschein vorlieb nehmen. Er kann nicht darauf bestehen, einen Pass zu sehen, um zu kontrollieren, ob dieser Mensch eine Aufenthaltserlaubnis besitzt oder nicht. Das sind Rechte, die natürlich viele der Einwanderer nicht kennen, und das ist eines der ersten Hinweise und Informationen, die in den Einrichtungen, die Einwanderer-Communities sozusagen selbst geschaffen haben, dort unterrichtet werden, also wo die Menschen darauf hingewiesen werden, dass sie nicht einen Ausweis, einen Pass vorzeigen müssen, wenn sie nach einem Ausweis von der Polizei gefragt werden. Mit dem Führerschein kann man dann zum Beispiel Taxifahrer werden und, wie wir uns haben sagen lassen, von der Taxifahrervereinigung, bei der wir unter anderem zu Gast waren, haben in New York fast die Hälfte der Taxifahrer keine Aufenthaltserlaubnis. Also man kann in New York mit Taxifahrern durch die Stadt fahren, die selbst vielleicht erst vor nicht allzu langer Zeit eingewandert sind, die keine Aufenthaltserlaubnis haben. Wenn man dann aber eine längere Zeit sein Leben finanzieren konnte, sich unterhalten konnte, dann ist das der erste Schritt hin in einen gefestigteren Aufenthaltsstatus, hin zu einer Aufenthaltserlaubnis oder, wie es dann dort heißt, zu einer Green Card. Taxi Worker Alliance habe ich angesprochen, in einem spanischsprachigen Zentrum, auch darüber habe ich schon berichtet, haben wir uns unterrichten lassen, wie dort gearbeitet wird, was dort getan wird. Wir waren in einem weiteren spanischsprachigen Zentrum, das ebenfalls in einem Stadtteil von dem Greater New York liegt, nämlich auf Staten Island, ein El Centro de Hospitalidad, also ein Zentrum der Gastfreundschaft. Auch hier werden die Leute zunächst mal in ihren Rechten unterrichtet, aber es gibt in all diesen Zentren auch Englischsprachkurse, es gibt eben die verschiedensten Programme, um sich in der Gesellschaft zurechtzufinden, und gerade auch in dem Zentrum in Staten Island haben wir uns unterrichten lassen von der Problematik der Tagelöhner, der Menschen, die also jeden Tag an der Straße stehen und dort sozusagen mitgenommen werden für die Arbeit eines Tages von Arbeitgebern, von Menschen, die also vorbeikommen und einfach einladen und mitnehmen. Dadurch, dass das im Bereich eines solchen Zentrums passiert, ist eine gewisse Gewähr gegeben, dass diese Menschen auch nicht komplett ausgebeutet werden, sondern auch ihren Lohn erhalten, der mit ihnen ausgehandelt wird. Es werden also vom Zentrum aus regelmäßig die Nummernschilder der Autos aufgeschrieben, die einen solchen Tagelöhner mitnehmen, um nachher zu wissen, an wen sie sich wenden müssen, wenn eben jetzt ein Tagelöhner zurückkommt und sagt, ich habe von der Person, die mich angestellt hat, keinen oder nicht den vereinbarten Lohn erhalten. Und in all diesen Zentren gibt es Rechtsanwälte, die dann tätig werden, um für die Rechte der Eingewanderten und eben sehr oft der ohne Aufenthaltserlaubnis Eingewanderten einzutreten und wenn nötig auch vor Gericht zu vertreten. New Yorker oder überhaupt Amerikaner scheinen, ebenfalls wie man das ja Deutschen nachsagt, große Prozesshanseln zu sein. Also es wird sehr schnell prozessiert und es wird auch sehr schnell und sehr eindrücklich für die Rechte von Einwanderern prozessiert. Ich habe mich an einem Tag in einem Zentrum aufgehalten mit dem Namen African Services Committee. Ein Zentrum größer als der Migrationsdienst des Caritasverbandes, obgleich eben wiederum aufgebaut im Wesentlichen von Afrikanern für Afrikaner, mittlerweile aber offen auch für Einwanderer aus anderen Weltregionen. Gelder, um solche Einrichtungen aufzubauen, werden in der Regel von privaten Stiftungen organisiert, die bestimmte Programme, etwa juristische Programme oder Sprachprogramme oder Familienunterstützungsprogramme finanzieren. Das ist sicherlich ein schwieriges und ein aufwendiges Leben, sich immer wieder auch über Anträge an solche Stiftungen den eigenen Lebensunterhalt zu sichern und diese Programme zu sichern. Aber immerhin gibt es auf diese Weise die Möglichkeit, etwas für die eigenen Landsleute im weitesten Sinne, für die eigene Community zu tun. Viele von diesen Einrichtungen sind in erstaunlicher Weise recht jung, sind zu einem Gutteil erst nach dem 11. September 2001, also nach dem Angriff auf das World Trade Center, entstanden. Auf Nachfrage, warum das so ist, wurde mir zum Beispiel berichtet, dass zuvor diese Vertretung der Interessen von Einwanderern in dem Maße auch gar nicht notwendig war, weil nämlich die Einwanderungsmöglichkeiten, auch die illegalen Einwanderungsmöglichkeiten, so liberal waren, dass eben es in aller Regel möglich war, sich nach und nach ein gefestigtes Leben in den USA aufzubauen. Mit dem 11. September gab es eine regelrechte Wende in der Einwanderungspolitik und auch in der Sicherheitspolitik der Vereinigten Staaten. Wir wissen alle, Präsident Bush hat ein neues Ministerium eingerichtet, das Homeland Security Ministerium, und von dort aus sind dann nach und nach eben Gesetze erlassen worden, die immer stärker versuchen, die Menschen in den Griff zu kriegen. So ist nach dem 11. September zum Beispiel ein Aufruf bzw. eine Aufforderung an alle arabischen und muslimischen Männer zwischen 16 und 45 ergangen, sich beim FBI zu melden und sich registrieren zu lassen und dort eben sich sozusagen durchleuchten zu lassen. Sie wurden dann zu Befragungen eingeladen etc. Manche oder auch offenbar viele dieser Menschen sprachen überhaupt kein Englisch, sodass es zum Problem wurde, eben diese Befragungen durchzuführen. In einem Fall wurde mir zum Beispiel berichtet, dass dann eben die Jugendlichen, jetzt in den USA aufgewachsen, durch die Schule in den USA gut in Englisch mitgingen und dann übersetzt haben für die älteren Leute. Und auf diese Weise wurde praktisch ein Sozialsystem oder eine soziale Einrichtung geboren, denn diese jungen Leute, die sich mit dem amerikanischen, mit der amerikanischen Gesellschaft und dem Rechtssystem besser auskannten als die Generation zuvor, wurde, nachdem diese Befragungswelle abgeschlossen war, trotzdem immer wieder aufgesucht. Sie wurden immer wieder gefragt, auch in anderen Problemen, die die Menschen mit den Behörden hatten, sodass sich aus diesem eigentlich befristeten Projekt der Unterstützung in Form von Übersetzung bei FBI sich längerfristige Beratungssituationen ergaben und letztlich dann regelrechte Einrichtungen, Migrationsdienste sich entwickelt haben, zum Beispiel eine arabisch-amerikanische Unterstützungsgesellschaft oder eine People's Organization, wie sie ganz allgemein heißt, die ursprünglich mal ein Council of Pakistan People war und als dann auch hier man bemerkte, dass nicht nur jetzt Pakistani kommen, um hier Unterstützung zu erhalten, sondern dass Menschen aus den verschiedensten Sprachgruppen und Regionen der Welt kamen, um bei Problemen um Unterstützung nachzufragen. Dann wurde das Pakistanisch durch Peoples ausgetauscht, sodass also die Abkürzung stehen bleiben konnte und man offen war für auch andere Sprachgruppen. Diese Art von Unterstützung, die nach dem 11. September entstanden ist, Einrichtungen, Beratungszentren, haben wir öfter angetroffen. Es ist erstaunlich, wie jung diese Art von Migrationsdienst, von Migrationsunterstützung, von Integrationsunterstützung in den USA ist. Zuvor wurde mir gesagt, sei dies auch nicht so notwendig gewesen, denn wie ich schon sagte, in einer offenen Gesellschaft hat man sehr viel schneller seinen eigenen Weg in eine selbstfinanzierte Existenz gefunden und ist auch nicht in diesen Stadtvierteln geblieben, in denen man eben zunächst einmal unter sich war, unter Pakistanis, unter Arabern, unter Afrikanern verschiedenster Art oder unter Latinos, sondern so wie man es ermöglichen konnte finanziell, ist man aus diesen Stadtteilen in die Gesellschaft insgesamt, also in die gemischte Gesellschaft, in andere Stadtteile, besser gestellte Stadtteile, auch ausgezogen, sodass diese Einwanderungsstadtteile einem dauernden Wechsel, einer dauernden Rotation unterlagen von Generation zu Generation und sich auch schon deshalb keine solchen stabilen und bleibenden Einrichtungen zur Unterstützung von Migranten dort entwickelt haben. Jetzt, da dieses alles viel schwieriger wird und offensichtlich dann die Menschen stärker durch die eingeschränkten Arbeitsmöglichkeiten und Möglichkeiten, sich eine finanzielle Basis für das Leben zu verschaffen, dann also dadurch stärker in diesen Stadtteilen festgehalten ist, können sich auch in diesen Stadtteilen stärker Strukturen der gegenseitigen Unterstützung und der Hilfe entwickeln. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Das nächste Magazin bieten wir Ihnen wieder am nächsten ersten Freitag im Monat. Und mitmachen können Sie jederzeit bei uns. Melden Sie sich unter der Telefonnummer 999135 oder per Fax 999150 oder auch per elektronische Post bei mir, das heißt johannes@borgetto.tv. Diese Sendung wird heute Nacht wiederholt um 1 und morgen Vormittag um 9. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen einen guten Sommer, einen sonnigen Sommer, gute Erholung in den Ferien und jetzt sofort ein erholsames Wochenende. Mein Name Johannes Borghetto.
We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And will you please say hello to the folks that I know? Tell them that I won't be long, and they'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Yeah, we'll meet again. I don't know where, and I don't know when, but I do know that we'll meet again some sunny day. So honey, keep on smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And would you please say hello to all the folks that I know, and tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. As I walked out on the streets of Laredo, as I walked out on Laredo one day, I spied a young cowboy all wrapped in white linen, wrapped in white linen, as cold as the clay. I can see by your outfit that you are a cowboy. These words he did say as I boldly walked by. Come and sit down beside me and hear my sad story. I'm shot in the breast and I know I must die. It was once in the saddle I used to go dashing. Once in the saddle I used to go gay, first to the card house and then down to Rosie's. But I'm shot in the breast and I'm dying today. Get six jolly cowboys to carry my coffin, six dance hall maidens to bear up my pall. Throw bunches of roses all over my coffin, roses to deaden the clods as they fall.
Giesinger an der Technik für euch Björn Böhmelmann heute am Freitag, den 6.6.2008 oder aber für die, die die Wiederholung hören, am Samstag, den 7.6.2008. Was haben wir euch mitgebracht? Wie immer mit dabei oder fast oft mit dabei Rüdiger Giesemann mit Tipps vom Theater und hauptsächlich Staatstheater Darmstadt, dann das kommunale Kino aus Weiterstadt. Dann haben wir mit dabei und wir feiern auch Premiere, die Freilichtbühne Seeheim-Jugendheim mit ihrem Programm vom 5.6. bis 23.8. und noch vieles mehr. Dranbleiben. Von Blondie. Am Telefon jetzt Rüdiger Giesemann mit Tipps rund ums Theater. Hallo Rüdiger.
Ja, hallo, guten Abend. Heute Abend um 20 Uhr ist eine Premiere, Hotel Paraiso von Lutz Hübner, einem der zeitgenössischen deutschen Dramatiker. Ist eine Aufführung mit Darmstädter Schauspielern, aber Zusammenarbeit mit der Hessischen Akademie für Theaterkunst in Frankfurt, die in Regie ist sozusagen ihre Examenarbeit. Macht Anna-Lena Kühner. Und auch die anderen beiden, Bühnenbild und Kostüme, das sind jeweils deren Examensarbeit. Also junge Leute, die sich für Theaterarbeit qualifizieren wollen. Zur gleichen Zeit ist der zerbrochene Buch, ich will mal sagen, eine umstrittene Aufführung. Kann man also ganz verschieden sehen. Ich bin da mehr skeptisch.
Nun, aus welchem Grund?
Ja, man hat zum Beispiel Sprache, die ja sehr schwer zu sprechen ist, das haben erstaunlicherweise die meisten Profis geschafft. Aber jetzt mal ganz kopfgestellt. Ja, dann sind zwei Ereignisse, das kleinere Ereignis, das ich nenne, das ist ja jedes Jahr bei uns, das ab dem Schultheatertagebeginn am 9. Juli, es dauert 14 Tage, das ist
Schneider, die alte Rockröhre. Aber eine Künstlerin, die sehr, sehr vielseitig ist, ich habe sie schon live gesehen, viel mehr drauf hat im Rock, ist dieser Rock'n'Roll nur ein kleines bisschen hier. Am Telefon jetzt Marc Rückziegel. Zum 10. Mal haben wir jetzt hier die Freilichtbühne im Seeheim Open Air Kino und da freuen wir uns drauf auf die Saison. Hallo Marc.
Hallihallo.
Das ist schön, euer Programm geht vom 5.6. bis 23. Im 10. Jahr seid ihr jetzt.
Wir sind jetzt im 10. Jahr, ganz genau, und dann kriegt das heute noch.
Das glaube ich. Wie hat das alles begonnen?
Ach, begonnen hat das Ganze eigentlich schon vor 14 Jahren. Da haben wir die ersten kleinen Open-Air-Kino-Vorführungen damals auch schon in der Freilichtbühne in Düsseldorf gemacht, an einem Tag. riesen Holzband aufgebaut und vor 10 Jahren haben wir das dann etwas sehr professionalisiert und immer mehr geworden. Und jetzt sind wir ganz froh, dass wir in der Freilichtbühne da eine echt schöne Veranstaltung dort haben. Das finde ich auch sehr wohl.
Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Ambiente. Ihr habt es auch ein bisschen gut. Das ist alles sehr niedlich gemacht. Ne?
Ja, danke schön.
Ja, bitte, bitte.
Gebt weiter.
Ja, das wünschen wir uns, dass das auch alles weiter so funktioniert.
Ja.
Was habt ihr denn für ein Programm dieses Jahr?
Ach, also auf jeden Fall zunächst mal das Open-Air-Kino, klar. In der Freilichtbühne, da haben wir, ich denke mal, ungefähr 35 Open-Air-Kino-Abende mit einem Filmprogramm, für das wir in den letzten 12 Monaten, ich glaube, insgesamt wieder 120 Mal im Kino waren. Und da haben wir uns dann unserer Ansicht nach Perlen rausgesucht, die uns besonders gut gefallen haben. Also eine sehr subjektive Filmauswahl und ein paar Klassiker haben wir auch dabei. Und dann haben wir noch an 8 Abenden ein Live-Programm in der Freilichtbühne und da gibt es dann alles über Konzerte, Kabarett, Theater, Lesung, also ein sehr breites Programm in der Freilichtbühne.
Mhm. Und was habt ihr jetzt am Wochenende im Programm?
Heute haben wir kein Konrad, den Film von Phil Schweiger mit Norbert Schirner. Eine super Komödie, bei der wir total überrascht waren, wie gut sie ist. Die wird die sehr zu empfehlen. Samstag, also morgen, haben wir das Frühlingskonzert, Frühlings-Open-Air-Sinfoniekonzert in der Freilichtbühne. Da spielt das Sinfonieorchester der Akademie für Filmkunst aus Darmstadt. Dann das nächste Konzert von Mozart und Melodien von Sachsen-Offenbach und von Johann Strauss, den ich von Klassik-Fan, die alle gut werden wollen, das ist ein sehr schöner Abend.
Ja, also ein guter Auftakt, beziehungsweise ihr habt ja gestern schon begonnen.
Genau.
Wie war der Opener? War es voll?
Ja, sehr, sehr schön. Leider war es ein bisschen verregnet in Seeheim. Und war trotzdem schön. Waren ungefähr 250, 300 Leute da. Das ist für das Wetter wirklich super. Und wir haben da nicht mehr ein ganzes Haus mitgeschrieben. Und das ist ein super Klassiker. Der hat für den Dienst war das. Und die Stimmung, die war wieder mal sensationell.
Boah, ich habe ihn verpasst. Ich habe ihn verpasst.
Ja, das war wirklich genial. Da waren sogar ein paar Fußballer da.
Klasse.
Also das war wirklich sehr schön. Und es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie so ein Film, der eigentlich jetzt fast schon der 25 Jahre jetzt alt ist, wie der immer noch die Leute zum Mitmachen bewegt. Das ist wirklich ganz toll.
Ja, das ist ja auch eine Musik, die sofort in die Beine geht. Ja, da bekommt man gute Laune und es ist einfach ein Kultfilm.
Ja, absolut. Das ist ein Kultfilm, das kann man sagen.
Ja. Ja, vielen Dank für deine Infos, Marc. Und ich hoffe, du hältst uns hier im Kulturkalender auf dem Laufenden. Bist herzlich willkommen in der Zeit vom 5.6. bis 23.8. Freilichtbühne Seeheim-Ebenheim.
Dankeschön.
Vielen Dank, Marc. Tschüss.
Tschüss.
Jochen vom kommunalen Kino in Weiterstadt. Hallo Jochen.
Hallo.
Jo, schön, dich mal wieder in der Sendung zu haben. Wir haben uns schon lange nicht mehr gehört.
Ja, doch. Mal da schon da gewesen.
Das letzte Mal war gar keiner da von euch. Da habe ich mir die Finger gut gewählt. Hier habt ihr uns verletzt. Oh, dafür jetzt mit ganzer Power das Programm. Das Programm vom kommunalen Kino in Weiterstadt. Von Jochen Holl.
Ja, man hört ja alles über den runden Ball demnächst. Morgen geht es ja los, wenn ich weiß. Da haben wir auch ein bisschen leichteres Programm. Das war ein bisschen ja, was fangen wir heute an im Kino? Und zwar, ja, wer kennt, wer hat das Konzept wiederholt?
Ja, absoluter Klassiker.
Die Reizprüfung.
Klassiker.
F22.
Kenn ich nicht. Aber wahrscheinlich auch ein Klassiker.
Ja, und er hat jetzt einen ganz neuen Film im Kino, er liegt im Herbst im Winter gelaufen, hat riesen Zuschauerzahlen erreicht, auf jeden Fall. Ist nominiert worden für den Golden Globe, also mit Schauspieler, Julia Roberts, als Schauspielerin, als Drehbuch, als dieser Film, wirklich eine sehr, sehr schöne Komödie, eigentlich eine ganz typische Satire auf Amerika. Das ist ein bisschen darum, ich würde mal sagen, verliebt der, der den Alkohol sehr zugeneigt ist und sehr verliebt sich in eine Blondine, die halt spielt jetzt mit der Julia Roberts, die eine wunderschöne, schöne Rolle für die Julia Roberts, also auch so nie gesehen im Kino. Ich weiß nicht, ich verkennt ja die nur mit dem Gemahn. Das ist wirklich eine ganz aufgepackte Blondine. Ihr Hobby ist halt Widerstandskämpfer in Afghanistan.
Ihr Hobby?
Ja, das ist ja sehr politisch. Aber nee. Er hält sich da immer so an der Grenze und er verunstert den amerikanischen Staat, der halt so die Welt rumgeistert. Und diese Frau hat halt ein Hobby, die hat ja die Widerstandskämpfer in diesem Land. Und ja, und was ist da? Und die will halt den Elfen. Und da ist die wirklich halt Angst, dass dieser Charles Wilson sich da angebaggert und dann über eine Hälfte gegeben. Er macht das nicht prompt. Jetzt macht sich mit einem Fettmännchen nicht dran. Ein Wunder, wunderschön, dass man ihn alle entspricht.
Wir haben einen Trailer vorliegen von dem Film.
Ja, das war wieder mal, das war in Englisch, aber ja gut, vielleicht, das ist haben wir in deutscher Fassung. Und lass den Trailer werden. Ich habe hauptsächlich die Schlacht und den kalten Weg. Der spielt auch in dieser Zeit. Da war es halt das Bild, das in der Zeit der Selbstverständlichkeit haben die halt Waffen da reingeschrieben. Die Waffen, die ich dann später bekommen habe. Das ist vielleicht auch die Waffen, die viele Waffen. Vielleicht gibt es Dinge, die noch
das Wohl der Ja, der läuft jetzt ab heute jeden Tag bis 21 Uhr. Und dann
das was ist denn nun Programm am Wochenende?
Das war's. Wir machen Sommerpause.
Ihr macht Sommerpause.
Wir bereiten unser Festival vor und da sind wir auch ziemlich angespannt. Es sind noch ein paar Leute, die noch Festivals wieder zu fahren.